Ja, Gott ist groß. Ich habe das gerade, die Größe Gottes habe ich gerade im Kleinen erlebt. Meine Tochter ist gerade hier vorne hingefallen und ist so auf den Unterarm gefallen, dass ich im ersten Moment Angst hatte, dass da was gebrochen ist oder so. Aber Gott ist groß. Da ist nichts passiert. Ja, ich wollte euch ganz gerne von am Anfang, bevor ich mit der Predigt loslege, ein kleines Geheimnis erzählen. Und zwar wollte ich euch erzählen, dass Predigt, die sieht immer aus wie ein Monolog, aber Predigt soll kein Monolog sein. In der Bibel finden wir, wenn Paulus in seinen Briefen geschrieben hat oder so, dass zwischendurch immer wieder, ich weiß nicht, ob es euch mal aufgefallen ist, zwischendurch steht dann immer mal wieder Amen. Und das war der Augenblick, wenn der Brief von Paulus zum Beispiel vorgelesen wurde oder wenn ein Prediger gepredigt hat, dass Leute antworten konnten, ja, Amen. Amen heißt ja, ja, so ist es. Das ist wirklich so, ja. Jemand hat mal gesagt, Amen könnte man neudeutsch übersetzen mit richtig. Und ich finde das eine schöne Sache. Ich will euch mal herausfordern, wenn euch Sachen in der Predigt ansprechen, sei es jetzt heute bei mir, sei es bei jemand anders dann in den kommenden Wochen, dann reagiert da drauf. Amen, ja. Also, ob ihr Amen sagt oder richtig, also reagiert da drauf, bestätigt das, ja, so ist es. Und dadurch macht das die ganze Predigt und so auch lebendiger. Die Zeit miteinander, weil man merkt, Mensch, das ist nicht nur der da vorne, der diese Meinung hat, sondern es sind noch mehr, die diese Meinung haben. Gut, ich will heute predigen über den ersten Petrusbrief, nicht über den ganzen Petrusbrief, sondern Kapitel 2, Vers 9. Ich bin da drauf gekommen, wegen diesem Blatt hier. Dieses Blatt, diejenigen unter euch, die Mitglieder unserer Gemeinde sind, haben dieses Blatt schon eigenhändig in den Händen gehalten. Dieses Blatt, ich weiß nicht, ob sich jemand noch daran erinnert, Weg und Ziel der Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Das Jahr, das angegeben ist, lautet aufs Jahr 2000. Also das ist schon mittlerweile 9 Jahre alt, dieses Blatt. Ich glaube, dass diese Vision, die Gott im Jahr 2000 und vielleicht schon in der Zeit vorher und in ZR 2000 ist es festgeschrieben worden, dass diese Vision, die Gott in unsere Gemeinde gelegt hat, keine Luftnummer war. Ich glaube, dass Gott ganz bewusst sich hinter dieser Vision stellt. Die letzten 9 Jahre und die 11 Jahre davor auch, daran gearbeitet hat, diese Vision wahr werden zu lassen. Dass Gott nach wie vor daran arbeitet, diese Vision wahr werden zu lassen. Und so quasi als Überschrift sind 2 Bibelverse angegeben. Der eine steht in Sacharja 4, Vers 6, da steht, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Heerscharen. Ja. Und die zweite Bibelstelle, die will ich heute mit euch anschauen, die steht eben in dem Petrusbrief. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Als ich den erstmal gelesen habe, war ich erstmal erschlagen. Als ich den zum ersten Mal gelesen habe, habe ich überlegt, was steht denn da eigentlich? Ach, da sind so viele Sachen drin, das habe ich gar nicht alles auf einmal aufnehmen können. Deswegen habe ich das mal ein bisschen anders aufgeschrieben. Ihr aber seid das auserwählte, das ist genau dasselbe Text, nur ein bisschen gegliedert. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Ihr seid das auserwählte Geschlecht. Die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Ich glaube, wir leben in einer besonderen Zeit. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es spannend ist, an Jesus zu glauben. Nicht nur deswegen, weil hier und da es mal aufblitzt, dass vielleicht Gegenwind stärker gegen gläubige Christen, gegen Gemeinden und so steht, sondern ich glaube, es ist spannend, mit Jesus zu leben, weil er am Wirken ist. Ich habe das, glaube ich, hier im Gottesdienst auch schon öfters gesagt. Seit vielen Jahrzehnten beten wir in Deutschland dafür, dass Gott was tut. Ich glaube, wir erleben momentan eine Zeit, wo dieses Handeln sichtbar wird in einer neuen Dimension, dass Menschen ganz neu offen sind für das Evangelium. Stellt euch eine Situation vor, jemand von uns geht an einen Ort, jemand hat gefragt, kannst du nicht kommen und mit mir zusammen beten? Du denkst, das ist ja schon mal spektakulär, dass mich jemand bittet, für ihn zu beten. Okay, ich komme. Es scheint ja auch ein Christ zu sein. Ich komme, gehe dahin, bete mit ihm. Als du dahin kommst, ist plötzlich eine zweite Person da, die sagt, Mensch, ich habe gehört, dass du dahin kommst und mit demjenigen betest. Hast du mal ein offenes Ohr für mich? Ich muss mal mit jemandem reden. Ich glaube nicht, aber irgendetwas scheint an diesem Gott dran zu sein. Und du kommst mit demjenigen ins Gespräch und der ist hungrig nach dem Evangelium. Du stehst auf, willst noch was kopieren für jemanden, für denjenigen, für den du gebetet hast, gehst zum Ort, wo du kopieren kannst, plötzlich spricht dich jemand an, ich habe mitbekommen, dass ihr gebetet habt. Da habe ich mal eine Frage. Du kennst dich anscheinend im Gebet und so Gott aus. Kann es sein, dass du dich auskennst, mir meine Frage zu beantworten? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Die Person erzählt dir, sie hat sich mit Esoterik und solchen Sachen beschäftigt und sagt, aber da habe ich keine Antwort gefunden und ich suche Antwort. Kannst du mir das beantworten? Und du kannst erzählen von Jesus, vom Kreuz, was er getan hat und dass es ein Leben nach dem Tod gibt, dass Gott seine Menschen bei sich haben will und dass für alle, die an Jesus glauben, diese Tür offen ist. Und du fängst an, das zu erzählen. Und das alles nur, weil eine Person dich angerufen hat und gesagt hat, Mensch, kannst du mit mir beten? Und prompt bist du auf drei Leute gestoßen. Das wäre doch was, das wäre doch Erweckungszeit, wenn solche Sachen passieren würden. Ne? Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ich glaube, dass Gott am Werk ist in unserer Zeit. Ich glaube, dass Gott Neues tut, und zwar in einer Dimension, wie wir uns Jahrzehnte danach gesehnt haben und ausgestreckt haben. Ich glaube, dass Gott Antworten hat. Ich verrate euch noch ein Geheimnis. Das, was ich euch gerade geschildert habe mit den drei Menschen, das ist mir vor ein paar Wochen begegnet. Gott ist am Werk. Er tut etwas. In dem Vers heißt, ihr seid das auserwählte Geschlecht und so weiter. Und er sagt, der euch berufen hat von der Finsternis in sein wunderbares Licht. Wir waren früher in der Finsternis. Jeder hat so seine eigene Lebensgeschichte, die er mitbringt. Aber irgendwo, gab es vielleicht eine Zeit, auch in deinem Leben, wo du Jesus nicht gekannt hast. Vielleicht ist diese Zeit auch noch heute bei dir da. Vielleicht sagst du, ja, ich weiß theoretisch einiges über Jesus, aber eigentlich kennen, so wie du davon erzählst, kenne ich ihn nicht. Die Bibel sagt, wenn wir Jesus nicht persönlich kennen, dann leben wir in der Finsternis. Dann wissen wir nicht, wo der Weg lang geht. Wir stochern in unserem Leben rum und suchen, wie kann das Leben funktionieren. Die Bibel sagt, wenn wir zu Jesus kommen und ihm in einem ersten Schritt unser Leben anvertrauen, den ganzen Mist deines Lebens anvertrauen, dann dann bricht Licht durch in deinem Leben. Mit einem Mal werden ein paar Sachen klar, wo du gedacht hast, die lösen sich nie auf. Und mit einem Mal werden Wege deutlich, die du vorher nicht gesehen hast. Und jetzt kann natürlich die Frage kommen, Mensch, aber ich bin doch schon lange mit Gott unterwegs. Aber irgendwie sehe ich trotzdem nicht den Weg. Ich lade dich ein, mach mal die Augen auf. Manchmal habe ich den Eindruck, wir als Christen tappen ein bisschen blind durch die Gegend, weil wir so an die Dunkelheit gewöhnt waren, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es inzwischen Licht geworden ist und es Zeit ist, die Augen aufzumachen. Zum Beispiel werde ich immer wieder gefragt, Andreas, wo sind denn all die Wunder in unserer Zeit? Ich glaube, wir erleben momentan nur einen kleinen Ausschnitt. Aber es gibt Wunder. Es gibt direktes Handeln und Eingreifen Gottes. Und wir haben nur die Augen zugemacht und sehen sie deswegen nicht mehr. Wir sollten die Augen aufmachen. Gerade das mit meiner Tochter zum Beispiel, gerade eben. Man könnte sagen, naja, Glück gehabt. Ich glaube, dass bei so einem Sturz auch mehr passieren kann. Natürlich könnte es sein, Glück gehabt. Aber ich glaube, dass Gottes starke Hand da war und den Arm meiner Tochter bewahrt hat. Amen. Die Bibel sagt, dass zum Beispiel jedes Kind einen Engel hat, einen Schutzengel hat. Das wird leider nicht von jedem Menschen gesagt. Oh, ich wünschte mir, oh, ich will auch sowas. Aber wir stehen unter der Hand des Allmächtigen, unter dem Schutz des Allmächtigen, wenn wir uns drunter begeben. Ich habe letztens ein Gespräch gehabt, wo jemand mir gesagt hat, Andreas, und warum hat er mich nicht beschützt? Derjenige hat sein ganzes Leben ohne Gott gelebt. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, wenn du Gott aus deinem Leben hinaus komplimentierst und sagst, ich krieg mein Leben auch ohne dich hin, Gott drängt sich nicht auf. Gott drängt sich nicht in deinem Leben auf. Aber wenn du ihn einlädst und sagst, ja, ich will dich kennenlernen, ich will dich in meinem Leben haben, dann ist Gott da. Er lässt sich einladen, er kommt in dein Leben und er verändert dein Leben. Er lässt es nicht so, wie es ist. Er erneuert es, er stärkt dich, er ist bei dir. Wir sind der uns berufen hat, von der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht. Du bist berufen, im Licht zu leben, nicht in der Finsternis zu leben. Gott möchte, dass du die Augen aufmachst, durch sein Licht auch siehst dann, wo dein Weg hingeht. Er wird dir vielleicht nicht deinen ganzen Lebensplan vorlegen, aber er wird dir in den Entscheidungssituationen helfen, den richtigen Weg zu finden, weil sein Licht deinen Weg ausleuchtet. Es kann sein, dass er plötzlich Situationen so dreht und du siehst, wie Gott Sachen klärt, klar macht und plötzlich berufliche Sachen klar werden. Es kann sein, dass jemand dich anspricht und das, was derjenige zu dir sagt, plötzlich zu einem Wort Gottes für dich wird. Das muss der andere gar nicht wissen. Aber du merkst plötzlich, das spricht genau in meine Situation rein. Das sind Art und Weisen, wie Gott Licht in unser Leben bringt, wie Gott uns den Weg ausleuchtet. Er möchte, dass wir im Licht leben. Ich will mit euch mal den Vers genauer anschauen. Wir fangen mal an mit, ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums. Was heißt das denn eigentlich? Das auserwählte Geschlecht. Gott sagt, wo wir herkommen. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 23 steht, denn ihr seid wiedergeboren. Also Petrus spricht hier zu gläubigen Christen, zu Leuten, die gesagt haben, Jesus, dir vertraue ich mein Leben an. Du bist für die Sünden meines Lebens gestorben. Ich will den Weg mit dir mitgehen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Deswegen ist es auch so wichtig, sich mit dem Wort Gottes auseinanderzusetzen. Deswegen ist es auch so wichtig, das Wort Gottes in unsere Gesellschaft, zu unseren Nachbarn, zu unseren Freunden zu tragen. Da Durch das Wort Gottes können Menschen mit einem unvergänglichen Samen wiedergeboren werden. Petrus sagt ja, ihr seid das auserwählte Geschlecht. Das sind ja zwei Sachen. Das eine sagt er, ihr seid auserwählt. Das andere, ihr seid ein Geschlecht, eine Generation, ein... Kommen wir gleich drauf. Ihr seid auserwählt. Was heißt denn das, dass du auserwählt bist? Das heißt doch, da ist jemand, der auswählt. Ich finde das ja so faszinierend. Ich beschäftige mich ja gern mit Naturwissenschaft und bin von den ganzen Phänomenen in unserer Welt und so total begeistert und fasziniert. Und da gibt es ja diesen klassischen Streit zwischen Menschen wie mir, die sagen, Mensch, die Bibel hat recht. Und in der Bibel steht, Gott hat die Welt geschaffen. Und Menschen, die sagen, oh, das ist alles durch Evolution entstanden. Ich finde interessant, unter den Menschen, die lange, lange Jahre gesagt haben, es ist alles durch Evolution entstanden, scheren immer mehr Leute inzwischen aus. Sie sagen es noch nicht so laut, weil sie Ärger kriegen. Aber die Leute scheren aus und sagen, die Welt, so wie wir sie haben, das Universum, die ganzen sogenannten Naturgesetze, das ist alles viel zu spektakulär, als dass es ein Zufallsprodukt sein kann. Das sind dann die Leute, die zwar mit Gott und so erstmal noch nichts anfangen können, aber die in der Welt erkannt haben, da muss es einen intelligenten Designer dahinter geben, wer dieser auch immer ist. Dann kann ich sagen, hallo, ich kenne ihn. Also, wir sind auserwählt, du bist auserwählt, heißt, da gibt es jemanden, der auswählt. Jemanden, der sagt, dich habe ich gewollt. Im Psalm steht, dass Gott sich jeden Menschen ausgedacht hat. Noch vor Beginn der Welt, noch bevor er die Welt geschaffen hat, hat Gott gesagt, dich will ich. Oh, und wenn das klappt mit uns zwei, ich habe so geniale Pläne. Oh, das wird eine tolle Zeit. Das ist das, was Gott tun will. Und Gott hat dich ausgewählt. Er hat dich gewollt. Du bist kein Zufallsprodukt, nicht zufällig. Es gibt ja Menschen, denen wird gesagt, ja, dich gibt es ja nur, weil das Kondom geplatzt ist. Es gibt keinen Menschen, der zufällig da ist. Dich auch nicht. Gott hat dich gewollt. Und weil er dich gewollt hat, sagt er, ich hab einen Plan für dich. Ich will zusammen mit dir durchs Leben laufen. Ich will erleben mit dir, was das Leben, was ich geschaffen habe, für dich zu bieten hat. Also da gibt es einen, der auswählt, das ist Gott. Und einen, der ausgewählt wird, das bist du. Und Gott sagt, komm, lauf mit mir und wir erleben Tolles. Und du kannst neu geboren werden. Viele unter uns, die gläubige Christen sind, die haben das erlebt, wie sie eben zum Kreuz gegangen sind, auf das Wort Gottes gehört haben und gesagt haben, ich setze mein Vertrauen da rein, dass das Wort Gottes stimmt, dass die Bibel wahr ist. Und das, was Gott mir da anbietet, dass meine Sünden getilgt sind, dass ich neues Leben haben kann, dass es neue Perspektive für mein Leben gibt. Und Gott hat dann geantwortet darauf, dass er uns wirklich neues Leben schenkt. Dass er wirklich einen Weg mit uns geht. Und diese neue Geburt heißt, wir kriegen eine neue DNA. Es ist vielleicht biologisch, wenn man uns die DNA abzapft, ist es nicht zu erkennen. Aber wir sind ein neues Geschlecht. Geschlecht heißt biologische Zusammengehörigkeit. Wir sind, alle Christen sind vom selben Geschlecht, von derselben Zugehörigkeit. Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr Menschen von dieser Welt, sondern wir sind Himmelsbürger. Wir sind zwar noch in dieser Welt, aber wir sind nicht mehr von dieser Welt. Die Bibel sagt, du hast eine neue DNA, du trägst die Berufung Gottes in dir. Amen, ja, Amen. So ist es, Gott ist großartig. Gott hat dich auserwählt und Gott hat dich zu einem neuen Menschen gemacht. Das auch, mir kommt gerade noch ein Gedanke. Weißt du, was das heißt, dass du ein neuer Mensch bist? Wenn du am Kreuz und unterm Wort mit jemandem vielleicht gebetet hast, ein neuer Mensch geworden bist. Weißt du, was das heißt? Ein neuer Mensch ist nicht mehr gebunden an das Alte. Das heißt, Sachen, Lebensgewohnheiten, Sünden, schlechte Angewohnheiten, die vielleicht unüberwindbar waren, mit Gott sind sie überwindbar. Vielleicht sagst du, aber ich kämpfe doch schon so viele Jahre damit. Dann wirf dich ganz neu auf Gott. Er hat dir eine neue DNA gegeben. Er hat dir ein neues Leben gegeben. Das heißt, Sünde ist überwindbar. Wir werden vielleicht in diesem Leben nie komplett perfekt werden. Also es gibt Leute, die das von sich behauptet haben. Also ich kann es nicht von mir behaupten. Aber ich will danach streben, mich danach ausstrecken. Und ich glaube daran, dass in meinem Leben immer mehr sichtbar werden kann, dass ich eine neue DNA habe, dass mein Leben anders ist. Das kann auch bei dir sein. Perfekt werden wir dann in Gottes neuer Welt. Denn diejenigen, die diese neue DNA in sich tragen, die sind von Gott berufen, in dieser neuen Welt auch zu leben. Das heißt, es gibt irgendwann mal einen Zeitpunkt, da ist Schluss. Schluss mit dieser Welt. Aber dazu kommen wir dann im letzten Punkt, sonst greife ich schon wieder vor. Also, wir sind das auserwählte Geschlecht. Das zweite ist, du bist ein königlicher Priester. Was heißt denn das, dass wir königliche Priester sind? Priester heißt erstmal, wir fangen mal beim Königlich an. Ein König ist ausgezeichnet davon, dass er Macht und Autorität hat. Ein König braucht nicht erst auf irgendwelche Parlamentsbeschlüsse zu warten, also das klassische Königtum, auch zu der Zeit, als Petrus das geschrieben hat, sondern ein König hat gesagt, so ist es und das wird gemacht und dann wird es gemacht. Wir tragen königliches Blut, wir tragen blaues Blut mit unserer neuen DNA in uns. Das heißt, wir haben Vollmacht, wir haben Macht. Vielen Christen schießt dann erstmal durch den Kopf, ja, als Christen haben wir Macht über die unsichtbare Welt. Die Bibel kennt ja diese Wahrheit der unsichtbaren Welt, dass es Engel gibt, Boden Gottes, aber dass es auch böse Geister gibt, Dämonen. Und wenn hier steht, wir sind königliche Priester, wir sind königlich, dann haben wir Autorität von Gott bekommen. Und mit dieser Autorität können wir Geistern Einhalt gebieten. Ich bin überhaupt kein großer Fan von der sogenannten territorialen Kriegsführung, aber ich glaube daran, wenn uns solche Geister begegnen, dass wir die Autorität haben zu sagen, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Ich bin ein Kind Gottes. Du darfst mich nicht anrühren. Wenn du neu geboren bist, diese DNA in dir trägst, hast du auch diese königliche Autorität. Aber die Autorität geht weiter. Das meint nicht nur die Sache mit den Geistern und so, sondern es geht auch zum Beispiel in der Natur. Woher kommt denn das, dass Christen, die zum Beispiel in einen gewaltigen Sturm geraten und beten und plötzlich erleben, dass der Sturm nachlässt, dass der Sturm ruhig wird, dass es nicht mehr die Gefahr ist, dass Bäume umstürzen und dass sie heil durch den Sturm durchkommen? Jesus, Die Jünger hatten das noch nicht begriffen. Es war ein Riesensturm, die waren auf dem Schiff unterwegs und die Jünger haben Wasser aus dem Schiff geschöpft, wie es ging. Es waren trainierte Seefahrer, also da auf dem See Genezareth. Sie haben da Erfahrung gehabt mit Fallwinden, mit Stürmen, aber da mit dem Sturm sind sie nicht klargekommen. Und die haben sich gewundert, warum Jesus, inmitten dieses Chaoses, wo das Segel vielleicht zerrissen ist, wo sie zu kämpfen hatten, dass das Boot nicht quer zu den Wellen kommt und dann kippt, hat Jesus geschlafen. Warum konnte Jesus schlafen? Weil er wusste, dass er königliche Autorität in sich trägt. Und er ist aufgestanden und hat dem Sturm geboten, als seine Jünger ihn aufgeweckt haben. Ist er aufgestanden, hat den Sturm geboten und es war ruhig. Ich bin heute dabei, kleine Geheimnisse zu erzählen. Ich habe mal ein Jungscherzeltlager gemacht, also so Kinder 9 bis 13, und war mit einer Gruppe von 8 Kindern unterwegs. Und wir sind durch den Wald gegangen an einem Badesee, also so ein Waldsee, und wir waren die Einzigen, die da waren. Und es war ein gewaltiger Wind. Und wir haben überlegt, kommen wir da heil zurück? Und ich weiß gar nicht, war wahrscheinlich ein spontaner Blitz vom Heiligen Geist oder so, hätte ich drüber nachgedacht, hätte ich mich gar nicht getraut. Ich habe mich dann mitten hingestellt auf den Steg, die Wellen um mich herum geschlagen und habe gesagt, Sturm, sei still! Und der Sturm war mit einem Schlag weg, als ob jemand mit einem Messer abgeschnitten hätte. Mir ist danach ganz unheimlich geworden. Wir haben königliche Autorität. Das nächste ist, königliche Autorität geht auch in den Bereich der Herzen. Wenn wir jemanden von unserem Glauben erzählen, dann, wenn wir erzählen, was Gott Gutes in unserem Leben getan hat, dann sind das nicht einfach nur Worte, sondern Gott hat gesagt, ich will dadurch wirken. Ich will das Herz des anderen erreichen. Ich will auch sein Leben verändern. Ich will auch, dass er das Licht bekommt. Ich will auch, dass er die Vergebung des Kreuzes bekommt. Und das kann Gott durch das tun, dass wir erzählen, sagen, und da wirkt königliche Autorität. Königlich, Priester, was machen Priester? Priester stehen zum einen natürlich vor Gott, bringen Opfergaben da. Jetzt sind wir natürlich glücklicherweise in der Lage dazu, wir müssen keine Schafe mehr schlachten, keine Rinder mehr schlachten. Es gab ja Zeiten, wo im Tempel so viel geschlachtet wurde, dass das ganze Kanalisationen voll mit Blut abgeflossen sind. Warum musste da so viel Blut sein? Die Bibel sagt, die Sünde der Menschen zieht nach sich den Tod. Sünde ist kein Spiel, so wie Begriffe wie Verkehrssünde oder wir sind doch alle kleine Sündlein oder was weiß ich. Oh, heute habe ich zu viel Schlagsahne gegessen. Das war jetzt eine Genusssünde. Das sind Sachen, die den Begriff Sünde verharmlosen. Sünde ist etwas, was Leben zerstört und kaputt macht. Und Jesus sagt, ich will nicht, dass dein Leben kaputt geht. Ich will nicht, dass das kaputt gemacht wird, dein Leben. Aber Sünde zieht nach sich den Tod. Und dafür wurden die ganzen Tiere geschlachtet. Nur das Problem war, diese Tiere, die sind tot geblieben. Aber Jesus hatte schon von Anfang an was anderes vor. Er ist für uns ans Kreuz gegangen, um einmalig zu sterben für Sünde. Warum war das einmalig? Was war da anders als bei den klassischen Tieren? Zum einen, er ging als Mensch dahin, und zwar als Mensch ohne Sünde. Und das andere ist, er ist nicht im Tod geblieben. Die Tiere sind alle im Tod geblieben. Aber er ist in den Tod gegangen und hat den Tod überwunden, besiegt und ist da zurückgekehrt. Wir brauchen also als Priester nicht mehr zu opfern. Aber was machen wir dann als Priester? Die Bibel sagt, du musst keine Sündopfer mehr bringen, aber du kannst Dankopfer bringen zum Beispiel. Und Dankopfer stellen sich so dar, gebt Gott euer Leben hin als lebendiges Opfer. Lebe für ihn. Lebe dein Leben für Gott, für die anderen Menschen, für das, was Gott durch dich den anderen Menschen geben will. Gib dein Leben hin als lebendiges Opfer. Du bist Priester. Du stehst vor Gott, kannst auch Fürbitte tun vor Gott für die anderen Menschen. Und du stehst vor den Menschen und kannst diesen Menschen durch deine Worte, durch deine Liebe, ihnen die Nähe Gottes bringen. Du bist Priester. Du bist königlicher Priester. Wir sind heiliges Volk. Jetzt muss ich einen Tick auch nochmal sagen zur Gemeinde. Gemeinde ist nicht irgendwie eine Organisation wie ein e.V., also wie ein Verein, eingetragener Verein. Gemeinde hat eine ganz andere Dimension. Die Bibel sagt, Gott hat dich nicht nur gerettet, um dich aus Sünde zu befreien, sondern die Bibel sagt auch ganz deutlich, Gott hat dich gerettet, um dich der Gemeinde hinzuzufügen, um dich der Versammlung der Heiligen hinzuzufügen. Also Heiligen, das ist keine Erfindung der katholischen Kirche. Also den sprechen wir mal heilig und jenen sprechen wir mal heilig, den sprechen wir nicht heilig. Paulus redet die komplette Christenheit an, ihr Heiligen. Also jeder, der an Jesus glaubt, gehört dazu. Du bist heilig. Das ist erstmal eine Zusage. Das stimmt vielleicht mit dem eigenen Leben, man kennt ja selber seine Schwächen am besten, stimmt das nicht so überein vielleicht. Aber Gott sagt darüber hinweg, du bist heilig, weil ich heilig bin und weil ich dich heilig spreche. Und Gott sagt, ich möchte, dass du nicht alleine dastehst, weil ein Christ alleine, der geht ein wie ein Gänseblümchen auf einer vertrockneten Wiese. Aber wenn das Gänseblümchen inmitten von grünem Gras steht, dann kann die Sonne noch so heiß brennen. Da ist das Gänseblümchen geschützt. Und genauso hat sich Gott Gemeinde vorgestellt. Gemeinde hat eine überirdische Dimension. Eine Dimension, wo Gott sagt, hey, ich will euch zusammenführen, ich will euch zu einem Volk machen. Zu einem heiligen Volk. Deswegen lade ich dich ein, wenn du noch nicht zur Gemeinde gehörst, dann schließ dich der Gemeinde noch an. Es gibt ja unterschiedliche Kulturkreise, wie das in verschiedenen Regionen der Welt unterschiedlich gehandhabt wird. Hier in Deutschland ist es so, man gehört zu einer Sache dazu, wenn man Mitglied wird. Du gehörst zur Gemeinde, zur Ortsgemeinde Clausthal-Zellerfeld dazu, wenn du hier Mitglied wirst. Mitgliedschaft kannst du durch Glaubenstaufe bekommen und dann wirst du hinzugefügt zur Gemeinde. Oder wenn du eine Glaubenstaufe hast, einfach einen Aufnahmeantrag stellen und du kannst reingenommen werden in das heilige Volk. Volk bedeutet noch was anderes. Ein Volk ist ein Sammelsurium an Menschen, die eine gemeinsame Lebensweise haben. Es gibt ja so diese Ausrichtung, ein Christ betet zum Beispiel. Sollte er zumindest. Weil Glaube an Jesus ist ja nicht ein Fürwahrhalten von irgendeinem Dogma, sondern Glaube an Jesus bedeutet, wir können Kontakt mit dem lebendigen Gott aufnehmen. Ich finde das so genial. Das ist mir in den letzten Wochen ganz, ganz neu groß geworden, dass ich mit dem lebendigen Gott reden kann. Ich genieße das. Als Pastor hat man ja manche Privilegien. Und unter der Woche, wenn ich hier alleine bin in diesem Raum, ich marschiere hier einmal längs und quer durch und ich bin laut am Beten. Wenn du die Möglichkeit hast, laut zu beten, weil du gerade alleine zu Hause bist oder so, nutz diese Chance. Das hat eine ganz andere Dimension, als wenn du nur leise in deinen Gedanken betest. Für Gott ist das dasselbe. Aber für dich, dass du merkst, dass du wirklich mit jemandem redest, der da ist, hat das eine ganz andere Dimension. Zum Beispiel Christen, gemeinsame Lebensweise gehört auch dazu. Christen lesen die Bibel. Sollten sie wenigstens. Ich glaube, viele Christen erleben so wenig mit Gott, weil sie Gottes Wort nicht kennen. Viele Christen haben Probleme mit Anfechtungen und kommen mit Angriffen in ihrem Leben nicht klar, mit Problemen in ihrem Leben nicht klar, weil sie nicht aus dem Wort Gottes herausleben. Die Bibel sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. So kannst auch du aus Gottes Wort leben. Wir sind ein Volk, das gemeinsame Lebensweisen hat. Zum Beispiel soll ein Christen auszeichnen, dass er das Gebot Jesu erfüllt. Das heißt, Liebe praktiziert und lebt. Das heißt, wenn du zum Beispiel mit jemandem dich unterhältst, dass du ihn ernst nimmst, dass du ihm zuhörst, dass du deine Ohren aufstellst und hörst, was er dir erzählt. Dass es dir wichtig ist, was er dir erzählt. Oder für einen Christen sollte es normal sein, seinem Partner treu zu sein, nicht den Lügen der Welt zu glauben. Wir haben nur noch Lebensabschnittspartner, man wechselt von einem zum nächsten. Man will ja das Leben voll auskosten. Ich glaube, ich bin glücklich verheiratet und ich glaube daran, dass ich das Leben voll auskosten werde mit meiner Frau zusammen. Und sogar, die Bibel sagt sogar, Ehepaare, wo der eine Christ ist und der andere ungläubig ist, soll die Ehefrau oder der Ehemann soll ihren Glauben leben in der Ehe. Und das wird dem Ehepartner zum lebendigen Zeugnis werden. Christen gehören zu einem Volk, das einen gemeinsamen Lebensstil hat. Also, die Bibel sagt, wir sind ein auserwähltes Geschlecht. Du gehörst zu einem auserwählten Geschlecht. Du hast neue DNA. Die Bibel sagt, du bist königlicher Priester. Mit Vollmacht darfst du vor Gott und den Menschen stehen. Und das Dritte ist, wir sind heiliges Volk. Nicht, weil wir so heilig werden, sondern weil Gott uns heilig machen will und weil Gott uns das zuspricht, dass wir heilig sind. Ein Volk mit gemeinsamer Lebensweise. Und das Vierte ist, wir sind das Volk des Eigentums. Hast du dir schon mal überlegt, was diese komische Formulierung heißt? Die kommt ja einige Male in der Bibel vor. Was heißt, wir sind das Volk des Eigentums? Die Bibel sagt, Eigentum ist ganz klar. Eigentum gehört jemandem. Das heißt, als du am Kreuz zu Jesus gekommen bist, beziehungsweise ich weiß nicht, wie das bei dir war, bei mir war das so, als ich zum Kreuz gekommen bin und Jesus gesagt habe, Herr, nimm meine Sünden weg, ich vertraue dir, dass du am Kreuz für all den Mist in meinem Leben bezahlt hast, habe ich auch gesagt, und jetzt komm in mein Leben. Ich will ein Leben mit dir zusammenleben. Ich will eine enge Beziehung mit dir haben. Ich möchte dich ganz tief kennenlernen, Jesus. Jesus, sei du der Chef in meinem Leben. Und er wurde der Chef. Und das ist genial. Ich bin seit über 20 Jahren inzwischen mit ihm unterwegs. Und es ist genial, mit Jesus unterwegs zu sein, wenn er der Chef ist. Wir sind sein Eigentum. Jesus hat uns erkauft am Kreuz. Das Ziel unseres Lebens mit Gott ist, ein Leben in enger Verbindung mit ihm zu leben. Nicht nur in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen Welt. Stellt euch vor, ich hab ja vorhin erzählt, es wird eines Tages einen Zeitpunkt geben, wo diese Welt aufhört zu existieren. Die Welt wird ein Ende haben, einen Endpunkt, und Gott wird eine neue Welt, einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und in dieser neuen Welt werden die Menschen leben, die diese neue DNA in sich tragen. Die Erlösten, die erkauft sind durch Jesu Blut. Diejenigen, die gesagt haben, Herr, ich vertraue dir, Jesus, nimm diesen ganzen Mist aus meinem Leben, sei der Chef in meinem Leben. Diejenigen, die diesen Vertrauensschritt gegangen sind, die werden in Gottes neuer Welt leben. Und wisst ihr, was das Besondere an Gottes neuer Welt ist? Nicht, dass sie auch eine Welt ist. Das haben wir schon hier. Die Bibel sagt, es wird keine Sonne mehr geben. Und zwar, weil das Licht Gottes, weil Gottes Gegenwart so stark ist, dass es keine Sonne mehr braucht. Habt ihr euch schon mal gewundert, warum im Schöpfungsbericht erst die Pflanzen geschaffen werden und später erst die Sonne? Wie können Pflanzen leben ohne Sonne? Photosynthese und das ganze Zeugs. Das geht doch gar nicht. Gottes Licht war da. Die Sünde ist noch nicht in die Welt gekommen. Und die Pflanzen haben sich ausgestreckt nach der Gegenwart Gottes, nach dem Dasein Gottes. Und in Gottes neuer Welt wird Gottes Licht so stark da sein. Aber nicht nur Gottes Licht, sondern er selbst. Und darauf freue ich mich am meisten. Wisst ihr, das... Ich freue mich so drauf, das wird eine geniale Zeit, Gott Auge in Auge gegenüberzustehen und sagen, ja Jesus, wir haben so viel miteinander erlebt, cool, lass uns mal einen Spaziergang machen. Mit Gott mal spazieren zu gehen und sich einzuhaken, und ich finde das klasse, wie das werden wird. Ich glaube wirklich, dass das keine überzogenen Bilder sind, das ist jetzt keine Provokation. Ich glaube, ich werde in Gottes neuer Welt Auge in Auge mit ihm spazieren gehen. Er ist allgegenwärtig, von daher hat er Zeit für alle Menschen. Also ich nehme ihn nicht nur für mich in Beschlag. Also er hat auch Zeit für dich. Wir sind Volk des Eigentums. Ja, genau. Volk des Eigentums. Du gehörst zu ihm und er möchte gern mit dir in seiner neuen Welt spazieren gehen. Mich begeistert das. Wenn ich daran denke, möchte ich mir vorstellen und sagen, oh Herr, darf ich nicht jetzt schon? Und Gott sagt, nee, ich habe hier im Harz noch ein bisschen was vor und da brauche ich dich. Aber er braucht nicht nur mich, sondern er braucht auch dich. Er hat Großes hier im Harz vor. Er will die Menschen hier im Harz mit seiner Liebe erreichen. Ja, Amen, genau. Er könnte das übernatürlich machen mit einem Blub und die Leute würden ihn erkennen. Aber er hat irgendwann mal beschlossen, nee, ich will das nicht mit einem Flub machen, ich will das über Menschen machen. Ich will das über dich machen, so wie du lebst, so wie du von Gott erzählst, so wie du diese Liebe, die Jesus vorgelebt hat, lebt. So möchte ich die Menschen erreichen, sagt Gott, über dich. Deswegen ist es noch nicht Zeit, in diese himmlische Welt zu gehen, sondern deswegen sind wir hier, um das weiterzugeben. Da greife ich inzwischen schon auf das Nächste vor, nämlich auf unseren Auftrag. 1. Petrus 2, Vers 9 steht nämlich, es steht ja erstmal da, ihr seid das auserwählte Geschlecht, die königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, das alles seid ihr, das alles bist du. Warum? Warum rüstet Gott dich mit einer neuen DNA aus? Warum rüstet Gott dich mit einem neuen Leben aus? Warum rüstet er dich mit Vollmacht aus, mit königlicher Vollmacht? Warum kannst du als Priester wirken? Warum bist du heilig gesprochen von Gott? Warum sollst du zur Gemeinde dazugehören? Warum wirst du diese Perspektive in deinem Leben haben? Das Ganze hat einen Brennpunkt. Das alles läuft auf eine Sache raus, weil Gott etwas Geniales mit dir erreichen will. Gott sagt, das alles habe ich getan und tue ich in deinem Leben, dass ihr verkündigen sollt, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Also die Wohltaten Gottes. Das, was Gott dir wohltut, Wohltaten ist ja so ein altdeutsches Wort, das, was Gott in deinem Leben an Gutes tut, das erzähle weiter. Werde zum Geschichtenerzähler, was Gott in deinem Leben getan hat. Erzähle, so wie ich vorhin erzählt habe, was da gerade mit meiner Tochter passiert ist. Gott tut Gutes. Gott tut auch Gutes in deinem Leben. Und ich fordere dich heraus, mach die Augen auf. Erkenne es ganz neu, was Gott in deinem Leben tut. Und das, was du erkennst, was Gott Gutes tut, das erzähle weiter. Das lass die anderen wissen. Lass die anderen wissen, dass Gott in deinem Leben aktiv ist. Wir sagen ja so schön, ja, Jesus lebt. Wenn wir jemanden an der nächsten Straßenecke erzählen, Jesus lebt, für den sind das böhmische Dörfer. Der weiß gar nicht, wovon du redest. Jesus lebt, hä? Aber wenn du sagst, du, ich habe erlebt, wie Gott eingegriffen hat, dann sagt er, echt? Erzähl mal. Ich glaube, hier in Clausthal-Zellerfeld, im Harz, hier in Deutschland, überhaupt auf der Welt, es gibt so viele Menschen, die Hunger haben danach, dass ihnen mal jemand sagt, dass Gott handelt heutzutage, dass Gott eingreift, dass Gott wirklich da ist. So wie diese Frau, die mich gefragt hat, sag mal, ich habe in der Esoterik nach Antworten gesucht, habe keine gefunden. Gibt es ein Leben nach dem Tod? Und dann konnte ich erzählen, was Jesus am Kreuz für mich getan hat und die Perspektive für mich in ein ewiges Leben hinein. Die Perspektive für ein Leben nach dem Tod. Erzähl das, was Gott für dich getan hat. Und Petrus schreibt, das Beste, was er für dich getan hat, ist eben das, dass du von der Finsternis zu seinem Licht durchgedrungen bist. Du darfst als Kind des Lichts leben, du darfst im Licht leben, das ist das Beste, was er dir gegeben hat. Allein das kannst du schon erzählen. Aber es gibt sicher auch noch andere Sachen, die du erzählen kannst. Erzähl das, was Gott Gutes in deinem Leben tut. Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht. Seid ihr das auserwählte Geschlecht? Amen. Ihr seid die königliche Priesterschaft. Seid ihr die königliche Priesterschaft? Amen. Das wird schon stärker. Der Glaube wächst. Ihr seid das heilige Volk. Seid ihr das heilige Volk? Amen. Ja. Ihr seid das Volk des Eigentums. Seid ihr das Volk des Eigentums? Amen, ja. Wir sind das Volk des Eigentums. Wir sind das heilige Volk, die königliche Priesterschaft, das auserwählte Geschlecht. Und wir sollen verkündigen die Wohltaten dessen, der uns berufen hat, von der Finsternis in sein herrliches Licht. Der Auftrag ist klar. Weitererzählen. Die Wichtigkeit ist klar. gerettet werden für die Ewigkeit, für die Menschen hier. Dein eigener Stand ist klar. Du stehst in Vollmacht, auserwählt, heilig, erneuert. Geh Montag mal auf deine Arbeit. Ich hoffe, macht ihr normalerweise, wenn ihr nicht Urlaub habt, sowieso in die Schule oder geh am Montag mal ganz bewusst auf deine Arbeit und wenn du durch den Türrahmen durchtrittst, der in dein Büro führt, der in dieses Haus führt, dann greif die Türklinke, falls es noch eine Türklinke gibt, manchmal gehen die Dinger ja auch automatisch auf. Greif die Türklinke, mach die Tür auf und in dem Moment atme ein und mach dir bewusst, ich bin hier Botschafter Gottes. Ich gehöre zu seinem Volk und ich betrete hier einen Raum und die Menschen hier, die brauchen seine Liebe. Ich will erzählen von dem, was Gott Gutes in meinem Leben getan hat. Also am Montag, wenn du durch diese Tür gehst, durch die Tür auf deiner Arbeit, durch die Tür in deiner Familie, wenn du am Montag durch irgendeine Tür gehst, nimm diesen Türrahmen wahr und sag, ich betrete jetzt den Raum als Kind Gottes. Und ich bete darum, dass Gott mir Gelegenheiten schenkt, von seinen guten Sachen zu erzählen. Und so wird die Liebe sich Bahn brechen, in dem, was wir erzählen und was wir leben. So wird das Reich Gottes anbrechen in unserer Mitte. Und so, ich stelle mir das schon bildlich vor, so wird Gott immer mehr Menschen der Gemeinde hinzufügen. So wie es in der Apostelgeschichte steht. Da steht, und täglich wurden hinzugefügt. Wir in Deutschland würden ja uns ja schon freuen, wenn wir sagen könnten, und jeden Sonntag wöchentlich wurden hinzugefügt zur Gemeinde. Es geht nicht darum, die Gemeinde wachsen zu lassen. Das wird ein Nebeneffekt sein. Es geht darum, dass Menschen Jesus kennenlernen, dass sie auch neue DNA bekommen, dass sie auch ein Leben haben für die Ewigkeit. Du hast einen großen Schatz bekommen. Das möchte Gott, dass du weitergibst. Amen.